Können Geschichten uns retten? Können sie uns vor der Urangst retten, dass alles verschwindet, dass alles vergänglich ist und auf einmal ganz weg sein wird? Wenn nicht in Gott, so könnten wir doch in Geschichten geborgen sein oder auch in beiden, in Gott und in Geschichten. Ulrike Almuth-Sandig nennt ihr neues Buch Buch gegen das Verschwinden. Darin erzählt sie in 7 Kapiteln und 6 Geschichten, wie Menschen danach streben, das Verschwinden zumindest aufzuhalten. Das Verschwinden meiner Liebsten, das Verschwinden meiner selbst. Ulrike Almuth-Sandig ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Ja, hallo.
Können wir das Verschwinden aufhalten? Geht das?
Als ich das Buch schrieb, habe ich auf jeden Fall nicht versucht, das Verschwinden aufzuhalten. Aber ich habe festgestellt, dass ich irgendwie dagegen bin. Und dass es natürlich absurd ist, gegen so etwas zu sein, was nicht aufhaltbar ist und gegen etwas zu sein, was super abstrakt ist. Ich wollte das nicht aufhalten, aber ich konnte mich nicht wehren dagegen, da immer wieder Dinge verschwinden zu lassen in meinen Erzählungen. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie ich die Wirklichkeit wahrnehme. Können wir es aufhalten? Ich glaube nicht, das sagt der eine Teil in mir. Und der andere Teil in mir sagt, nichts verschwindet wirklich.
Wir können es zumindest vielleicht ertragbarer machen, dieses Verschwinden, das ja dann immer mit auch mit dem Tod endet. Vielleicht überleben wir und Sie überleben sich selbst in Ihren Büchern, in Ihrem Werk. Aber in 100, 200, 300, 4 Jahren wird auch das wahrscheinlich verschwunden sein. Oder ist alles immer da, bleibt alles immer?
Ja, beides. Das ist ein bisschen wie mit Gott selbst, dass er eigentlich durch sein Fehlen existiert, dass man ihn durch seine Abwesenheit und durch seine Unsichtbarkeit und durch sein eindeutiges Fehlen in bestimmten Situationen erst bemerkt oder erst auf die Idee kommt oder dass da jemand sein oder etwas sein könnte. Im Prinzip sagen wir mal eher vielleicht eher als Gott, ich weiß es nicht, aber so ist, mag es auch mit der Welt selber sein. Also mir ist vollkommen klar, dass wir alle verschwinden und so absurd wie das ist, ich bin dagegen.
Wer ist nicht dagegen? Also, das ist der erste Reflex. Nein, genau. Ich mache da nicht mit, ich sterbe nicht. Nein, das mache ich einfach
nicht.
Nein,
ich will nicht sterben und nein, ich will meine liebsten Menschen nicht verlieren. Und doch passiert es und doch macht es wahrscheinlich auf eine Art Sinn, dass es passiert. Und trotzdem will ich es mit aller Kraft aufhalten und darin besteht auch Leben auf eine Art wahrscheinlich.
Schauen wir mal auf Ihr Buch. Ihr Buch hat 7 Kapitel. Es endet mit dem Kapitel Sonntag. Der ist für Christen der Wochenanfang. Ja, ja. Sie selbst haben Religionswissenschaften studiert, das muss man in diesem Zusammenhang sagen. In 7 Tagen schuf Gott die Welt. Was steckt denn hinter der Komposition dieses Buches?
Ja, ein bisschen Ironie auch natürlich. Es sind 6 Erzählungen, nicht weil ich es so geplant habe, sondern weil es einfach 6 Erzählungen geworden sind. Und beim Fertigschreiben des Buches und Überarbeiten habe ich gemerkt, dass ich Lust habe, ein richtig ausführliches Glossar dazu zu schreiben. Kein akademisches Glossar, sondern ein Pseudo-Glossar, was schon wieder literarisch ist und auch noch eine zusätzliche Geschichte enthält, wie bei einer Platte, ein Hidden Track eigentlich. Und diesen Hidden Track, diese in Klammern gesetzt 7. Geschichte, brauchte natürlich auch noch einen extra Teil. Und dann war das, na klar, wenn bei so einem Thema, was auf eine Art religionswissenschaftlich auch wird oder theologisch auch verstanden werden kann, wer da jetzt nicht mit den Wochentagen ankommt, der ist selber schuld.
Also der Bonustrack, das ist der Track, der am Sonntag genossen werden kann.
Sonntag ist der Bonustrack der gesamten Woche für uns.
Trotzdem mache ich da nochmal weiter. Epiphanias, Erntedankfest, die Eisheiligen, das sind nur einige Stichworte aus Ihrem Buch.
Ja.
Ist da auch ein abendländisch-christlicher Sound zu hören oder ist das zu weit gegriffen?
Das ist nicht zu weit gegriffen. Ich stamme aus einem protestantischen Pfarrhaushalt. Mein Vater ist Pfarrer. Und das hat mich geprägt in dem Sinne, dass ich natürlich über eine gewisse Grundsprache verfüge, die weniger mit meinem späteren Studium zu tun hat und auch nicht unbedingt mit meinem persönlichen Glauben, sondern mit der Tatsache, welche Sprache mir am nächsten liegt, wie ich Dinge verhandle. Es ist eine Bildsprache, die mir sehr nahe liegt und ganz vertraut ist auf eine Art.
Da muss man sich ja auch jedenfalls von den Klischees, die rückgespiegelt werden, evangelisches Pfarrhaus, man denkt an Gudrun Enzlin, an Angela Merkel. Ui, da ist mächtig was los. Muss man sich davon erstmal befreien oder muss man andere davon befreien, das immer über einen drüber zu stülpen?
Am besten, man beschäftigt sich gar nicht so viel damit, was die anderen über einen denken, glaube ich. Bei mir wird tatsächlich sehr schnell dieses Label, auch weil es bei Wikipedia steht, so drüber gestülpt. Aber meine Familie ist noch ein bisschen mehr als eine Pfarrersfamilie. Mein Vater war jahrzehntelang auch hauptberuflich politisch tätig. Meine Mutter kommt aus einer Flüchtlingsfamilie aus Danzig und Niederschlesien. Und das sind alles kleine Dinge, die mich geprägt haben, weil ich auch ein Familienfuzzi bin und mir solche Herkunftsdinge wichtig sind. Das sind aber viele Sachen. Und der Pfarrhaushalt ist die eine Sache davon.
Und Ihr Großvater, darauf kommen wir später noch zu sprechen, war der Chef einer Spielzeugfabrik. Das ist ja im Grunde viel spannender und gibt vielleicht viel mehr Material her, um, vielleicht ein Gedicht daraus zu machen oder etwas anderes.
Ja,
wir
genau.
sind die Erzähler und Erzählerinnen unserer eigenen Geschichte und es kommt nicht darauf an, was in Wirklichkeit passiert ist, solange wir eine Version haben, die uns das Leben und alle, die darin verschwinden, erträglicher macht. So heißt es in der ersten Erzählung in Ihrem Buch. Ist denn die Welt so leicht verwandelbar? Kommt die Geschichten tatsächlich gegen die Wucht des Verschwindens an? Schaffen das die Geschichten?
Ja, ich würde es mir wünschen, aber ich weiß es natürlich nicht. Fest steht aber schon, dass wir als die Protagonisten unserer Lebensgeschichten und auch unserer Landesgeschichten entscheidende Rollen spielen. Wir sind nicht nur die Hauptfiguren oder auch die Nebenfiguren unserer Geschichten, sondern wir sind auch diejenigen, die das interpretieren, indem wir eine Sprache darüber finden, was passiert ist und das ist eine Art Wirklichkeit zu erschaffen. Wenn man so auf seine eigene Biografie zurückschaut, dann kann man gar nicht umhin, diese Biografie irgendwie zu deuten. Ich selber hüte mich immer ein bisschen davor zu sagen, ich musste in diesen Jahren so unglücklich sein, damit ich einsehen konnte, das oder dieser Rückschlag hat mir geholfen zu lernen, das. Das halte ich für Quatsch, aber es ist klar, wir alle deuten unsere Lebensgeschichten und auch unsere Gesellschaft deutet ganz klar politische Ereignisse in der Vergangenheit. Das ist gefährlich, das ist riskant, weil es den Blick verstellen mag auf Fakten, die wirklich da gewesen sind, gerade in politischer Hinsicht. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, den Völkermord an den armenischen Volk hat es nicht gegeben. Es hat ihn gegeben. Also das ist gefährlich in dem Sinne. Aber es ist auch gleichzeitig das, was alle machen. Und um diese Herstellung von Wirklichkeit und wo Wirklichkeit aufhört und Fiktion beginnt, das hat mich in diesem Buch interessiert.
Und was ist Wirklichkeit?
Tja, es gibt ziemlich viele Wirklichkeiten in der Tat. Ich schreibe natürlich jetzt nicht, um Antworten zu finden, sondern eher, um die Fragen besser formulieren zu können. Wüsste ich die Antworten schon, könnte ich das Ganze mit dem Buch auch gleich bleiben lassen.
Aber Wirklichkeit ist doch immer sowas wie die Plausibilität, die Konvention, die es ja geben muss, sonst könnten wir morgens gar nicht einkaufen gehen. Es muss ja eine Wirklichkeit geben. Wie viel kostet eine Banane? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Also das, was im Miteinander, auch im sprachlichen Miteinander, stattfindet. Und dann kommt immer das, was wir uns vorstellen und denken, weil wir uns unter einer Banane selbst schon immer ganz etwas anderes vorstellen. Wo sind dann die Grenzen? Also in Ihrem Buch geht es ja auch um das Auflösen von Grenzen. Tote leben weiter, Dinge werden verschwommen. Muss man diese Plausibilitäten immer neu verhandeln?
Ich weiß nicht, ob man es muss, aber es ist sehr interessant, diese Plausibilitäten neu zu verhandeln. Ich denke tatsächlich, dass die Wirklichkeit kein Klotz ist mit fest definierbaren äußeren Kanten und Ecken, sondern dass das eher ein, um im Bild zu bleiben, ein amorphes Gebilde ist, vieldimensional. Und dass es sehr interessant ist, sich die Wirklichkeit aus einer anderen Figurenperspektive zum Beispiel anzugucken.
Das ist ja auch immer interessant, welches Bild machen wir uns von dem anderen? Welches Selbstbild hat der? Wie tritt das in wechselseitigem Kontakt? Ich habe zum Beispiel über Sie im Internet recherchiert, da sah ich einen Film und plötzlich fiel mir auf, dass Sie lauter interessante Getränke immer auf dem Tisch stehen hatten bei diesem Film. Dann habe ich mir vorgestellt, wer ist Ulrike Almuth-Sandig? Also sie trinkt viel hohes C, sie trinkt viel Biomilch, sie trinkt viel Tee. Aber da steht auch irgendwo versteckt so eine geöffnete Flasche Rotwein. Beschreibt das Ihren Charakter ganz gut?
Ich würde wahrscheinlich noch einen polnischen Wodka mit dazu stellen.
Den habe ich da nicht gefunden.
Ja, den habe ich vorsorglich aus dem Bild geräumt.
Also da muss man auch ein bisschen aufpassen im Internet, welche Deutungsangebote man denjenigen macht, der da ein Internet, und im Internet verschwindet ja gar nichts.
Also man muss natürlich aufpassen, und ich würde auch eben jedem raten, nicht seine Kinder in der Badewanne zu fotografieren und dann auf Facebook reinzustellen, aber man kann das natürlich nicht kontrollieren, genauso wenig wie ich außerhalb des Internets kontrollieren kann, was über mich gedacht wird, weil ich heute die und die Sneakers anhabe und letzte Woche nicht beim Friseur war oder vielleicht gar nicht zum Friseur gehe. Also es gibt sehr viele Aspekte, die dazu führen, was andere sich für ein Bild machen. Pfarrhaushalt ja oder nein, Ostdeutschland, Westdeutschland. Das ist, ich fahre immer ganz gut damit, mir da nur in Maßen Gedanken drüber zu machen.
Aber es sind auch bestimmte Wirklichkeiten. Also wenn Sie heute Abend zur Lesung gehen und bekommen ein Glas Rotwein angeboten, dann haben Sie das auch mit verursacht, weil Sie eben auf Ihrem Küchentisch eine geöffnete Flasche Rotwein stehen haben. Und damit denkt derjenige, der Ihnen eine Freude machen will, ja, Frau Sandig trinkt gern einen guten Rotwein.
Ja, ist das schon Wirklichkeit oder ist das nur die Ansicht, die andere von einem haben? Ich bin mir nicht so sicher. Ich will mal ein Beispiel aus diesem Buch nehmen. In dem Buch gibt es eine Erzählung, die heißt Weit unter uns die flüssigen Felsen. Die wird aus der Sicht eines alternden Mannes erzählt, der seine Frau verloren hat. Und obwohl er jetzt alleine in diesem Haus lebt, verschwinden ständig Gegenstände und tauchen an Ecken und an Orten, wo er nicht mit ihnen rechnet, auf das Brillenetui im Keller. Und man könnte jetzt natürlich von außen sagen, dieser Mann ist nicht mehr ganz dicht, der hat eine beginnende Demenz. Aber diese Geschichte ist aus seiner Perspektive erzählt. Warum sollte er über sich selbst sagen, ich habe eine beginnende Demenz? Das kann er gar nicht, er ist nicht in der Lage. Seine Wirklichkeit ist magischer Natur. Für ihn verschwinden Dinge und tauchen wieder auf und er zieht leise Vermutungen oder leise Schlüsse darüber, was das sein könnte. Und dann sind diese magisch-realistischen Schlüsse oder seine Wahrnehmung der Sache, das ist Wirklichkeit in dem Moment. Und ja, die hat eine absolute Berechtigung.
Ihre Erzählungen wurden mal überschrieben mit magischem Realismus. Ich halte diesen Begriff wieder auch sehr fragwürdig.
Ja,
was ist denn magisch und was ist realistisch? Also als kleine Kinder wussten wir damals, ein Stück Holz kann ohne weiteres eine lebendige Figur werden. Wenn jemand ordentlich dran schnitzt, wächst sogar eine lange Nase heraus und schwupp haben wir Pinocchio. Also das kann man doch gar nicht aufhalten.
Und wenn jemand noch ein bisschen länger dran schnitzt, dann wächst da eine Skulptur draus, die dann irgendwann in der Kirche steht und die ist dann, wird auch wieder als lebendig wahrgenommen. Es ist eine Frage von Perspektive. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das bei großen magischen Realisten nicht auch die ganze Zeit immer eine Frage von Perspektive gewesen ist.
Ein anderes Beispiel in Ihrem Buch über die verwandelbare Welt ist die Erzählung Geburtstagsgeschichte. Da geht es um einen Sportreporter, der über Fußballspiele aus aller Welt berichtet, und zwar ohne da gewesen zu sein, also gewissermaßen von zu Hause aus. Im Grunde eine kühne Behauptung. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Wie ich drauf gekommen bin? Ha, verrate ich jetzt mein Berufsgeheimnis. Ich habe meine ersten beiden Bücher in einem kleinen Verlag in Leipzig veröffentlicht, in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Und der Verleger hat tatsächlich früher als Sportreporter gearbeitet. Und das war kurz vor der Wende und er konnte natürlich nicht reisen. Und er hat für das Sächsische Tageblatt auch geschrieben. Ja, er hat halt über Auslandsspiele berichtet, die er nicht gesehen hatte, aber die er in Westorganen gelesen hatte. Sehr viel von dieser Geburtstagsgeschichte ist wirklich, das ist eben das Interessante, das glaubt einem immer keiner, wenn man realistisch erzählt, da denken die anderen immer, man hätte es sich ausgedacht.
Ja. Also wie wunderbar die Welt ist, das erlebt man einfach, indem man genau hinschaut und man kann dann nur noch staunen, besonders im Fußballsport. Denn wenn man weiß, wie ernst viele Mannsbilder den Fußballsport nehmen und wenn da jemand es wagt, hui, Schabernack zu treiben, dann ist das sehr mutig, kann man eigentlich.
Ja, genau. Aber das ist ja das Faszinierende am Fußball, dass es so ein schlüssiges Bild der Kämpfe in der Wirklichkeit abgibt. Ich bin eher eine Freundin von Amateurfußball, wenn überhaupt. Aber das ist natürlich dieses Abbild von Wirklichkeit, dieses Übersetzen von Kämpfen in eine andere Sprache, finde ich super spannend. Und dann auch überhaupt diese Sprache der Begeisterung, diese Sprecher bei diesen Fußballspielen. Es ist einfach eine große sprachliche Kunst auch.
Etwas anderes ist mir auch an Ihren Erzählungen aufgefallen. Das Unzuverlässigste, was wir haben, ist eigentlich unser zerbrechlicher Körper. Das machen ihre Erzählungen sehr deutlich. Dagegen ist nichts zu machen. Wir können das nur mit einem gewissen melancholischen Humor nehmen, oder?
Kann man das immer mit Humor nehmen? Also das stimmt, dass das Unzuverlässigste, was ich mir vorstellen kann, der menschliche Körper ist und gleichzeitig mit das Wertvollste. Das ist dramatisch, das ist fast schon düster, die Art, das so zu sehen. Aber die richtig traurigen Sachen kann man eigentlich nur erzählen mit einem kleinen Schmunzeln. Vielleicht ist es das. Also das hat aber was mit der Traurigkeit bestimmter Dinge zu tun, die anders nicht erzählbar ist als mit einem lachenden Auge.
Interessant fand ich, das fällt mir gerade ein, ich hatte die große Möglichkeit, Robert Gernhardt zu interviewen, zweimal. Und einmal, da war er schon schwer krank, er hatte einen Herzinfarkt, er hatte Krebs. Beim ersten Interview sagte er, okay, wenn man in den OP geschoben wird, dann ist auch jede Heiterkeit, jede Ironie und alles ist vorbei, dann merkt man, jetzt wird's ernst. Das habe ich mit Erstaunen gehört. Dann traf ich ihn ein halbes Jahr später. Und plötzlich erzählte er mir, ja wunderbar, ich habe die schrecklich lustigsten Gedichte über das letzte Hemdchen geschrieben, was ich da übergestülpt bekam, wo man keine Taschen hat und nichts mehr drin ist. Und er sagte, und ich sagte, Herr Gernhardt, ich erinnere mich an ein Interview, und er sagte, ja, das stimmt, aber das andere stimmt auch. Ist das so? Kann man das nie auflösen? Ist es manchmal so ernst, dass man auch nicht mehr lachen kann und dann wieder doch?
Das Schönste an dem, was Sie gerade gesagt haben, finde ich dieses, das stimmt, aber das andere stimmt auch. Und genau das stimmt für mich. Es ist oft beides. Die Dinge müssen verschwinden und gleichzeitig sollen sie verschwinden. Man will sie verjagen und gleichzeitig will man sie festhalten. Und die traurigsten Dinge sind oft die, über die gleichzeitig schreiend komisch sind. Ich habe gerade jetzt, als ich im Zug saß, an einem Text gearbeitet, in dem es um die Sprache und um das Entstehen von Sprache ging. Und dann geriet mir plötzlich meine kleine Tochter in diesen Text. Und dann kam eins zum anderen und es geriet mir plötzlich der Notkaiserschnitt, den ich hatte, um diese Tochter zu bekommen, in diesen Text hinein. Und dann geriet mir in diesen Text hinein, dass ich während dieses Notkaiserschnitts die ganze Zeit geredet habe. Und irgendwann habe ich gesagt, ich fühle mich wie ein Grab, was gerade ausgehoben wird. Und ich fand währenddessen, dass ich das sage, unglaublich komisch. Das hat mir irgendwie geholfen, das zu sagen. Und erst nachher habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ja ein total dunkler, düsterer Satz. Das ist ja unglaublich. Ich hoffe, ich habe die Ärztin nicht total verschreckt dabei, aber während ich das gesagt habe, fand ich das lustig und musste irgendwie drüber lachen. Und das alles geriet mir beim Schreiben in diesen Text. Und es ist tatsächlich so, dass das Dunkelste und das Hellste und dass das Lachen auch manchmal, also es kommt alles sehr zusammen und das Lachen kann freimachen, aber auch gleichzeitig irre machen im Kopf. So.
Also wir wissen nicht, wie es sein wird. Das ist alles etwas, was ja under-rehearsed ist.
Genau.
Diese letzten Dinge können wir zum Glück nicht proben. Vielleicht wäre es auch mal interessant. Vielleicht kommen wir manchmal in solche Situationen, wo wir da nah dran sind.
Es gibt kleine Situationen, wo man ganz gut proben kann, glaube ich.
Und meinen Sie, das reicht? Die Geschichten reichen bis zum Ende oder werden wir das nie wissen?
Wir werden es nie wissen. Aber das Schöne ist ja, dass nichts auch wirklich zu Ende geht. Das habe ich beim Schreiben dieser Geschichten gemerkt, dass es eher so war, dass ich irgendwann beschließen musste, diese Geschichte erzähle ich jetzt nur bis zu demjenigen Punkt. Die Art, wo ich die Geschichte enden lasse und wo ich sie anfangen lasse, entscheidet darüber, ob der Leser eher froh oder eher nicht so froh aus der Geschichte rausgeht. Siri Hostvedt hat das mal irgendwo gesagt, in ihrem Buch Summer Without Men beschreibt sie in einem Nebensatz, dass eigentlich nur die Tatsache, wo wir eine Geschichte enden lassen, entscheidet, ob wir eine Tragödie oder eine Komödie schreiben.
Das alles bleibt offen. Bis hierhin vielen Dank, Ulrike Almuth-Sandig. Buch gegen das Verschwinden, so heißt das Buch, das wir Ihnen unbedingt empfehlen möchten. Und eines ist jetzt hier im Interview auch klar geworden, das Buch ist jetzt nicht nur ein schweres, tiefes, bedrückend melancholisches Buch. Nein, Ulrike Almuth-Sandigs Erzählungen sind immer auch wunderbar und oft auch witzig. Das Buch gegen das Verschwinden ist im Verlag Schöfflin und Co. erschienen. Es hat 206 Seiten und es kostet 18,95 Euro. Ulrike Sandig schreibt Erzählungen, also Prosa, und sie schreibt auch Lyrik. Gleich nach den Domradio-Nachrichten wollen wir mit ihr über das Gedicht sprechen, wie es tröstet. Kann es trösten? Ob es die Welt einfangen kann? Ob es uns vielleicht auch ein wenig erlösen kann, ob es ein ganz klein wenig Ewigkeit abbilden kann und welche Parallelen es vielleicht zwischen Gedichten und Gebeten gibt. Mehr dazu gleich.